Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Richtig gut, oder? Ah, super. Richtig schön. Ne? Also Kirchenglocken sind ja auch klasse, ne? Aber sonst Shofar, das hat auch was. Ja, richtig schön. Begrüße euch nochmal alle. Hey, wir können Ostern feiern, ne? Und das heißt, irgendwie, wir können das Leben feiern. Wir können Jesus feiern, der uns das Leben gebracht hat. Egal, wie es uns gerade geht. Das Leben ist für jeden von uns in Fülle da. Ich hatte eine ganz schlechte Nacht, wirklich. Ich habe ganz schlecht geschlafen, total schlecht. Das ging alles. Ich hatte noch so 2 Stunden Gebetszeit. Ich war aber vorher schon 3 Stunden wach im Bett. Dann eine halbe Stunde eingeschlafen, dann irgendwie 4 Uhr zum Beten wieder hoch. Und dann bin ich hier beim Beten eingeschlafen, weil ich dermaßen müde war. Und dann irgendwie bis 6 Uhr dann und dann nach Hause bin ich wieder eingeschlafen. Also ganz schrecklich. Oder? Aber Jesus ist da und damit ist das Leben da. Und das ist wirklich unglaublich. Ich stehe da draußen und sehe euch Tänzer und ich kann das Leben von Jesus spüren. Das ist richtig, richtig schön. Ich habe nicht nur zugeguckt, also wie ihr das macht, habe ich nicht, sondern ich habe versucht, und das war so schön, zu spüren, diese Gegenwart des Geistes Gottes in euch und durch euch. Das war richtig gut. Und das spüre ich auch bei dem Shofar. Auch dafür vielen Dank. Wir machen heute Gottesdienst und das wird gesungen werden, ne? Und du darfst gerne mitsingen. Aber das Wesentliche ist, du brauchst auch nicht mitsingen, aber das Wesentliche ist, ob wir mitsingen oder nicht, den Geist Gottes zu spüren. Zu sagen, Gott, er ist der Auferstandene. Hey, wenn Jesus tot geblieben wäre, wäre ich nicht hier, kann ich euch sagen. Ne? Ich würde irgendwie bei meinen Schafen sein oder so. Vielleicht wäre ich auch gerade in der Depression. Nach so einer Nacht wahrscheinlicher. Oder so, ne? Irgendwie wird mich verbuddeln oder so, ne? Aber der Jesus ist auferstanden, der Geist Gottes ist da und er ist, will sich auch offenbaren hier unter uns durch all das, was wir machen. Und Jesus, da bitte ich dich für uns, ob wir jung sind, alt, zum ersten Mal da oder schon immer wieder hier, dass uns das anrührt, deine Gegenwart und deine Lebendigkeit, die uns heute hier erreichen möchte. Irgendwie im Denken, im Fühlen, vielleicht sogar körperlich. Aber wir sagen dir, wir sind da, weil du da bist. Und wir sind so open-minded für dich, den Auferstandenen, dem Leben. Wir begrüßen dich. Amen. Bräuchte mal die Becky zu mir, bei mir, weil die Becky... Die wird uns mit in das Ostergeschehen von damals mit hineinnehmen. Sie hat einen sehr schönen Text und er wird begleitet von sehr schönen Bildern.
Jeschua ben Josef, der Zimmermann, lernt ein Handwerk, hilft den Eltern, hat Spaß am Leben, packt zu, wo er gebraucht wird. Nichts ist ihm fremd, was Menschen beschäftigt. Er fühlt Kummer, hofft, er lacht, spielt und weint, wie wir. Er ist ganz Mensch und ganz Gott. Wer kann das verstehen? Waren es 5.000, 10.000, 15.000? Niemand weiß es genau, denn Frauen und Kinder bleiben ungezählt. Doch hat jeder sein eigenes Gesicht und seine eigene Geschichte. Unübersehbar ist die Menge. Menschen folgen Jesus, hören seine Worte. König soll er werden, Wunder will die Welt und Erfolge sehen. Nachfolge ist wenig gefragt, nur wenige gehören zu seinen Weggefährten. Der Sohn Gottes wird sterben müssen und einer von euch wird mich verraten. Die Jünger blicken Jesus entsetzt an. Herr, bin ich es? Petrus aber ist sicher. Ich bin bereit, Meister, mit dir ins Gefängnis zu gehen. Ich werde dich niemals verlassen. Doch Jesus blickt tiefer. Er sieht mitten ins Herz. Mein Freund, noch bevor der Morgen anbricht, wirst du 3-mal vorgeben, mich nicht zu kennen. In Gethsemane, Garten der Ölbäume, Stunden der Todesangst. Jesus durchleidet sie einsam. Seine Jünger übermannt der Schlaf und die Last der Sünde scheint ihn zu erdrücken. Er schreit zum Vater, aber wenn möglich, dann erspare mir diesen Weg. Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Judas, warum dieser Kuss? Ein Kuss des Verrats, der Verlogenheit. Mit Knüppeln und Stangen kommen sie, um Jesus gefangen zu nehmen, wie ein Verbrecher in der Nacht aus Angst vor dem Volk. Und dennoch liebt Jesus auch den Verräter, heilt seine Feinde und lässt sich abführen. Sind Gott die Hände gebunden? Jesus, gefangen, wehrlos, Spott dieser Welt, die Jünger am Ende ihrer Hoffnung. Wo ist dein klarer Blick, wo deine starken Schultern, Petrus? Ich kenne diesen Menschen nicht, hört man am Feuer, und der erste Hahnenschrei lässt ihn erstarren. Ein Stich fährt ihm durchs Herz und die Tränen der Erkenntnis sind bitter. Wird Gott ihm vergeben? Jesus wird vorgeführt und gefoltert, ganz den Menschen ausgeliefert. Die Blicke der Menge sind auf ihn gerichtet, manche voller Hohn, andere ungläubig, fassungslos, manche tief betroffen. Doch sie wählen Barabbas, den Mörder. Welch ein Tausch. Pilatus ahnt Unrecht und findet keine Schuld an dem jüdischen Tischler. Er möchte vermitteln, aber wird erpresst und wäscht schließlich seine Hände in Unschuld. Und Jesus? Jesus schweigt. Der Verurteilte nimmt das Holzkreuz auf seinen Rücken. Es ist ein schwerer Weg nach Golgatha. Menschen säumen die Straßen, Jerusalem erfüllt von Spott und Geschrei. Jesus bricht unter seiner Last zusammen. Und ein Mann aus der Menge, Simon von Kyrene, wahllos herausgegriffen, zwangsverpflichtet, trägt das Kreuz. Was weiß er schon, was er da tut? Er hilft dem Sohn Gottes, sein Kreuz zu tragen. Zwei Balken, drei Nägel, Hände und Füße sind durchbohrt. Ein Schild wird angebracht. Jesus aus Nazareth, König der Juden. Hoch aufgerichtet steht das Kreuz. Und Jesus bleibt, hält es aus. Die Würfel sind gefallen. Neben ihm zwei Kreuze, zwei Schuldige. Aber einer sieht ihn an. Bist du nicht der, von dem man sagt, er sei Gottes Sohn? Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Glaube im tiefsten Schmerz, in Sündennacht. Wir alle sind verurteilt, zu Recht. Einsam am Kreuz, quälender Durst, unsagbare Schmerzen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Augenblick zwischen Leben und Tod. Um unseren Willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Es wird finster. Die Elemente geraten ins Wanken und der Vorhang im Tempel zerreißt. Ein Schrei hallt über Golgatha. Es ist vollbracht. Für viele kommt die Erkenntnis spät. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Aber das Passahfest ist nah und Tote müssen begraben werden. Sie betten ihn zur letzten Ruhe, ohne Hoffnung. Doch in die Grabesstille hinein bricht das Licht des Himmels. Ein Engel erscheint und Gottes Macht wird sichtbar. Menschliche Grenzen fallen. Die römische Ohnmacht wird entblößt und der Stein zur Seite gerollt. Kaiphas tobt. Der Hohe Rat will vertuschen und Schweigegeld wird bezahlt. Nur keinen Jesus, der lebt. Dann im Garten frühmorgens eine Frau auf dem Weg zum Grab. Und nur ein Wort genügt. Maria. Ungläubig sieht sie ihn an. Und aus Weinen wird Jubel. Rabuni, mein Herr und mein Gott. Maria kann es nicht für sich behalten. Das Grab ist leer und der Himmel ist offen für jeden, der glaubt. Bis ins Hier und Jetzt können wir es hören. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.
Amen. Super. Oh, vielen Dank, Becky. Ja, ihr Lieben, es geht nochmal um das Leben nach dem Tod. Ne? Zu Ostern ist das ja eigentlich mal ein guter Anlass, darüber zu reden. Aber bevor ich da so einsteige, möchte ich noch mal einen Eindruck weitergeben, den ich bei der Anbetungszeit hatte. Ich hatte den Eindruck, hier gibt's ein Regal und Leute stehen vor dem Regal. Ehrlich gesagt war's nur eine Person, die vor dem Regal stand. Wobei so war so ein Einkaufsregal. Und dann ist man ja meistens so orientiert, ne? Und mein Eindruck war, die ganzen Lieder, was bisher gesagt worden ist, hat die Person gar nicht berührt, weil er nur so geguckt hatte. Aber um was es bei Gott geht, diese Freiheit und so, die liegt oben im Regal. Welche Sachen packt man auf Augenhöhe, die man unbedingt loswerden will, ne? Die man verscherbeln muss, wo man den größten eigenen Profit von hat in Geschäften, die kommen auf Augenhöhe. Und die anderen Sachen, die werden so ein bisschen weggepackt. Aber Gott ist da, du siehst das noch nicht. Du siehst nur das und deswegen empfindest du Gott nicht. Aber Gott ist da und sein Glaube und der Glaube ist da und diese Kraft und so, die Freiheit ist da, nur die liegt höher. Und ich sage dir das deshalb, weil ich glaube, in diesem Gottesdienst wird es jemanden geben, der heute noch einen Durchbruch erlebt, der auf einmal, der kann sich, und deswegen sage ich das, du kannst das jetzt noch nicht vorstellen. Du hörst diese Worte und du weißt nicht, dass du gemeint bist, weil du nur so guckst. Aber ich glaube, es wird noch was passieren, wo du einen neuen Gedanken, und das ist das Zeichen, du kriegst irgendeinen neuen Gedanken oder ein neues Gefühl, was du bisher noch nie hattest. Und das wird der göttliche Impuls sein, guck hoch. Und es wird für dich der Start sein, heute noch hoch zu gucken und reinzugreifen. Okay. Wir haben ein sehr besonderes Thema, nämlich wie geht's nach dem Tod weiter? Ich weiß, das ist so abgespaced, das Thema. Wie soll ich das sagen? Hier, ich habe mir einen Spiegel gestern noch gekauft, ne? Typisch. Wer glaubt denn sowas? Ja, ich weiß, worüber ich rede. Es wird gleich oben über die Auferstehung, das ewige Leben gehen. Ich weiß es. Es wird keine Überraschung sein für euch wahrscheinlich. Aber ich weiß auch, wer glaubt denn sowas? Und wenn wir eine Umfrage in Deutschland machen, ja, dann sagen die auch, wer glaubt denn sowas? Das kannst du hier nachlesen, wenn es dich interessiert. Ich weiß nicht, du weißt es wahrscheinlich sowieso, weil wir ein Teil unserer Gesellschaft sind. Der Untertitel, den fand ich auch nochmal ganz spannend, warum selbst Christen keinen Gott mehr brauchen. Das ist typisch Spiegel, die wollen natürlich provozieren. Wir wissen, wer den Spiegel ab und zu mal in der Hand hat, dass die jetzt nicht das Christsein fördern wollen, ist auch völlig klar. Aber es ist nochmal interessant. Also ich möchte das einfach nur sagen, wir steigen heute nochmal in ein paar, ich sag mal, krude Themen ein. Die sind tricky. Aber nur, dass du weißt, ich weiß, dass eine Zumutung jetzt kommt. Ich weiß das. Ja, aber ich bin auch nicht nur verrückt. Ja, ich muss auch meine Rechnung am Ende des Monats bezahlen seit 54 Jahren und so, ne? Gut, die ersten Jahre nicht, aber also ich lebe auch hier und so, ne? Und trotzdem ist das, finde ich, ein Riesenthema, was es sich lohnt, heute auch nochmal anzugehen. Warum ist es ein Riesenthema? Es ist ein Riesenthema, weil es in der Bibel ein Riesenthema ist. Also das ist spannend. Du findest in der Bibel kein Wort, jetzt hör mal gut zu, über eine christliche Trauung. Nicht ein Wort! Wenn du an Christsein denkst, dann denkst du, oh, in Weiß heiraten, Kirchenglocken, bimmelim, bim, ne, irgendwie so einer im Schwarz und oh, und alle holen die Taschentücher raus, das ist ja so süß und so. Nur, das kannst du auch so machen, alles okay. Nur in der Bibel findest du da kein Wort drüber. Hallo? Bist du geschockt? Ich will dich nicht ärgern. Das soll ja nur das Sprungbrett sein, zu sagen, über Auferstehung und das ewige Leben findest du hunderte von Stellen. Okay? Merkst du was? Das, was wir uns unter Christsein so unbedingt sofort vorstellen, das ist bei Gott, ist auch ein Thema. Sicherlich. Aber jetzt gehen wir aber an diese Themen, ne, wo wir als Deutsche sagen, wer glaubt denn sowas? Da glauben noch nicht mal mehr die Christen dran, so ungefähr. Und da sagen wir, interessanterweise ist das Thema, was hundertfach in der Bibel vorkommt. Und zwar, wenn ich jetzt das Neue Testament nehme, soweit ich orientiert bin, es kann vielleicht nicht ganz korrekt sein, aber ich würde sagen, in all den biblischen Büchern des Neuen Testamentes kommt es vor. Also in der totalen Breite. Jetzt kann man sich fragen, warum das denn? Ne? Also kirchliche Trauung, christliche Trauung, nix. Thema Auferstehung, bang, entfaltet sich. So, ne? Ja, wahrscheinlich, weil Gott in seiner großen Weisheit und Liebe schon weiß, dass wir mit dem Thema ein paar Schwierigkeiten haben. Irgendwie so eine Trauung kriegen wir vielleicht noch irgendwie hin oder so, ne? Also ein weißes Kleid nähen und so oder kaufen, das klappt vielleicht noch und so. Aber jetzt so mit dem Thema Auferstehung, ich meine, warst du schon mal dabei? Nein. Das sprengt unseren Erfahrungshorizont. Ja? Und ich glaube, das ist anscheinend ein Grund Gottes, wo er sagt, ich weiß, jetzt seid ihr mal gerade mal intellektuell total überfordert. Wir betreten ein Land, wo ihr keinen Zugriff drauf habt. Und deswegen, aber weil es Fakt ist, es wird kommen, deswegen bemüht sich jetzt Gott und sagt und redet immer wieder davon und immer wieder davon und immer wieder davon. Und interessanterweise, er lässt sich sogar dazu hinreißen, jetzt technisch zu werden. Also ich kann ja sagen, Gott, Glaube und so eine Glaubenstechnik, die haben wir ganz selten. Also diese Wie-Fragen, wie funktioniert das? Ne? Abendmahl, wie funktioniert das? Ne? Nehmt hin und esst. Dies ist mein Leib. So, ne? Also die Wie-Frage, was da jetzt genau passiert, wird jetzt nicht da im Detail beantwortet. So, ne? Oder wie sollte ich mit dem Geld umgehen? So, ne? Ist eine wichtige Frage. Da gibt's auch ein paar Sachen, also ein paar Hinweise, was wir machen sollen. Und eine Botschaft ist, du, wenn du für Gott Geld abgibst, dann wirst du mehr zurückkriegen, wo man sagt, hä? Stopp mal. Also 19 ist immer weniger als 10/10. Das ist so. Wieso soll denn jetzt mehr zurückkommen? Wie kann das passieren? Wird aber nicht beantwortet. Ne, das wird einfach offen gelassen, irgendwie so. Jetzt aber bei der Sache mit diesem Tod und Auferstehung, jetzt wird es technisch. Gott lässt sich sogar dahin reißen, uns so einen Fahrplan zu offenbaren. Also das finde ich wirklich, also wenn man sich so ein bisschen in der Bibel auskennt, ehe Gott sich dazu hinreißen lässt, das ist wirklich sehr, sehr selten. Ne, dass er so mal anfängt und Dinge so zu zeigen, quer über die Bibel verteilt, verstreut, wie er sich das denn so vorgestellt hat. Und wie das so passieren wird. Also das Ganze fängt interessanterweise mit, ich sag mal, Ostern an. Deswegen ist es ein schöner Termin, um darüber zu reden. Nämlich, das sagt irgendwie gestorben und auferstanden. Das soll jetzt hier das Grab sein. Ne? So irgendwie in Jesus ist Gott Mensch geworden, hat hier gelebt. Hat Wunder vollbracht, wo man sagte irgendwie, stopp mal, das ist nicht normal, das ist übernatürlich, ja, übernatürlich, wichtiges Wort. So, ne, irgendwie kann das denn Gott selber sein oder so? Und genauso offenbart sich Jesus auch und sagt, ja, ich tue nur das, was ich vom Vater gesagt bekomme oder sehe und das mache ich. So, also ich und der Vater, wir sind eins. Ich meine, mehr geht nicht, ne? Das ist so irgendwie, also solche Leute gehören eigentlich in eine Irrenanstalt, ne? Also wenn dir jemand beim Aldi begegnet, ne? Ich bin der Sohn Gottes, dann musst du irgendeine Nummer anrufen oder so, ne? Aber Jesus hat es eben hinterlegt mit seinem ganzen Leben und Reden. So, der ist gestorben, der ist auferstanden und dann ist er, diese komische Ausdruck, gen Himmel gefahren. Das heißt, er ist irgendwann in den unsichtbaren Machtbereich, den wir nicht sehen können, Gottes hinübergewechselt wieder. Daraus kam er. Aber das muss man natürlich irgendwie erstmal zur Kenntnis nehmen. Aha, es gibt mehr, als wir messen können. Es gibt mehr, als wir sehen können. Mehr, als wir wiegen können. Da gibt es noch irgend sowas. Sowas über uns hinaus. Ne? Und da hat Jesus ja gesagt, ja, genau so ist es. Da gibt's Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist und so. Ne? Und da gibt's den Teufel mit all seinen Dämonen und Helfershelfern. Und so, jetzt geht Jesus in diesen Machtbereich zurück. Damit fängt das ganze Ding an. So, jetzt geht es weiter. Ist nur mal der technische Fahrplan, ne? Also, ehe wir was ablehnen und sagen, was für ein Blödsinn, müssen wir erstmal verstehen, was wir denn überhaupt ablehnen. So, jetzt ist die Botschaft folgende. Jesus wird irgendwann wiederkommen. Ups. Crazy, crazy. Ups. Das wird eingeläutet werden. Durch eine Zunahme von Katastrophen. Erdbeben werden zunehmen, Kriege werden zunehmen, Hungersnöte werden zunehmen. Es wird Christenverfolgung wird zunehmen. All diese Dinge werden Matthäus 24 wird beschrieben. So, wenn man jetzt so ein bisschen in unserer Zeit drin ist und mit offenen Augen so Nachrichten liest und Statistiken liest, weißt du, Es nimmt zu. Dürrekatastrophen nehmen zu. Flüchtlingsströme nehmen zu. Inflation nehmen zu. So, ne, also irgendwie, wo man denkt, oh, darüber hat Jesus in seiner Zeit geredet und hat gesagt, ja, und am Ende, oder irgendwann geht diese Zeit zu Ende und dann komme ich wie ein Dieb in der Nacht. Und Jesus sagt, selbst ich weiß noch nicht, wann das sein wird, nur der Vater im Himmel weiß es. Beim Schall der Posaunen. Das wird so bildlich beschrieben, da muss man sich mal, wenn du das durchliest, das wird schon irgendwie, das ist so ein bisschen. Deswegen habe ich dem Andreas heute nochmal gebeten, das Schofarhorn zu blasen. Das Schofarhorn, das kommt eigentlich aus dem Alten Testament. Da ist ein ganzes Volk, nämlich der Juden, die sind ja immer unterwegs in der Wüste. Die müssen Kämpfe führen, die müssen zusammenkommen, die müssen sich zum Gottesdienst versammeln. So, jetzt gibt's immer das Signal, das ist das Schofarhorn. So ein Widerhorn, denke ich mal, ist das so. Ne? Trö, 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 alle laufen zusammen und sagen so, jetzt erstmal Gathering, zusammenkommen und dann vielleicht nachher so Attacke. So, jetzt greift Jesus dieses Bild auf und sagt, irgendwann wird die Posaune geblasen und dann komme ich. Nicht mehr mit der Dornenkrone, ne? So Karfreitag Dornenkrone, sondern in der Herrlichkeit Gottes. Mit aller Macht ausgestattet, die er jetzt auch schon hat, aber dann sichtbar. So, also, das muss man wissen, ne? Also das Ganze fängt damit an, und dann kommt die Wiederkunft Jesu. So, und was soll jetzt passieren? Ganz interessant. Jetzt sagt er kommt wieder, und jetzt geht's los. Und jetzt findet Auferstehung für uns statt. Und zwar heißt es, dass alle auferstehen werden. Alle, auch die Toten, die werden herausgerufen werden. Dieser Schall der Posaune macht das schon deutlich. Ne, dieses Gathering, alle zusammenkommen und Attacke. Jetzt geht's los. Wie ein Dieb in der Nacht, wir werden alle, selbst, dass er sagt, selbst ich weiß nicht, wann das sein wird. Ich kann euch die Vorzeichen sagen, aber irgendwann, der Vater im Himmel weiß es und der wird mir Befehl geben und dann geht das Ding los. Dann läuft das vom Stapel. Und er kommt, seine Wiederkunft ist damit verbunden, dass alle Toten auferweckt werden. Dieser Schall, die werden aus den Gräbern herausgerufen. Bevor Jesus darüber gelehrt hat, hat er was gemacht. Er hat es nämlich mal gezeigt, anhand eines Mannes, Lazarus. Der lag, ich glaube, 4 Tage im Grab, stank schon. Und da wird berichtet, das ist kurz vor seiner Kreuzigung, also bevor er nach Jerusalem geht, dann gekreuzigt und auferstehen wird. Also kurz vorher, irgendwie ist diese Auferstehung, deswegen, da ist eine große Trauergemeinde versammelt und so, wie das so damals war. Und in der Situation tritt Jesus an das Grab und hat gesagt, Lazarus, komm heraus. Die Stimme, allein mit der Stimme. Das ist, wie wurde die Welt geschaffen? Gott, durch sein Wort. Jetzt können wir sagen, kann ich nicht glauben. Ja, okay. Durch sein Wort. Jesus, das wird berichtet, da waren ja hunderte von Menschen bei dieser Beerdigung. Er sagt das, und der Tote, der ist in Leintüchern gewickelt, wie das damals so war, kommt heraus, Lazarus. Das hat ja damals die Revolution ausgelöst. Deswegen, hier Gründonnerstag und so, deswegen, Jesus anschließend zieht er nach Jerusalem ein. Und deswegen waren Tausende mit dabei und haben gesagt, Hosianna, der König kommt. Warum? Die hatten die Auferstehung miterlebt. Das ist doch abgefahren. Also da hat er das mal exerziert, demonstriert und gesagt, okay, das ist das Beispiel. Ich werde wiederkommen, dann werde ich die Toten aus den Gräbern herausrufen. Und da heißt es klein und groß, das heißt arm und reich. Gesund oder krank, keine Ahnung, spielt überhaupt keine Rolle. Die werden alle kommen. Die werden herausgerufen. Was dann, denk darüber, wie du willst. Nur, dass du erstmal den Fahrplan hörst. Dass man es überhaupt mal versteht. So, dann sagt er, kommt das Gericht Gottes. Das jüngste Gericht, so, ne? Das Gericht Gottes. Das wird unterschiedlich beschrieben. Ich greife mal ein Bild raus aus Offenbarung Kapitel 20, 21. Da werden von zwei Büchern. Ja, also EDV-Systeme hatten die damals noch nicht, ne? Aber da werden von zwei Büchern berichtet. Aber die Botschaft ist folgende. Das erste Buch wird aufgeschlagen. Jetzt sind alle Toten da. Jesus sitzt auf dem Thron Gottes in absoluter Macht und Herrlichkeit, totale Souveränität, aber sichtbar. Jetzt wird das erste Buch aufgeschlagen, das ist das Buch der Taten. So, Seite 150.000, keine Ahnung, Lutz Heipmann. Buch der Taten. Thron Gottes. All die Engel sind da. Die ganze unsichtbare Welt wird auf einmal offenbar. Ich bin herausgeholt worden von meinem Grab, keine Ahnung. Hier in Altenhüffen haben wir noch eine Stätte, ob ich da begraben werde, keine Ahnung. Oder vielleicht verbrenne ich beim Autounfall, was weiß ich denn. Ne? So, auf alle Fälle, ich werde hervorgerufen werden. Irgendwann Lutz Heipmann, Buch der Taten. So, was steht da alles drin? Das willst du gar nicht wissen. Ich will es auch nicht wissen, ehrlich. Allein diese, was ich an einem Tag für negative Gedanken haben kann. Ich rede von einem Tag, ich rede nicht von 54 Jahren. An einem, wozu ich fähig bin, an einem Tag negativ über mich oder andere oder das Leben oder Gott zu denken. Das willst du nicht wissen. Das ist ja schwer genug, das selber auszuhalten. Wir hatten neulich, wir hatten hier so eine Gebetsveranstaltung die letzten Tage und wir sind mit der Kleingruppe hier rumgegangen und es war ein Kreuzweg aufgebaut mit Stationen. Das war so gut. Wir konnten als Kleingruppe drüber reden. Und wir haben, da war diese Station mit all den Lasten und das Kreuz Jesu auch tragen, so dieses, oh, wisst ihr, was ich meine? Wir sind noch nicht bei der Auferweckung und Ostern, sondern was so davor kommt, dieses. So, und haben darüber geredet und haben gesagt, Mensch, wie viel zwischenmenschliche Konflikte gibt es doch alleine? In wie viel Menschen investiert man sich, was schlecht ausgeht? Natürlich, es gibt auch diese Sachen, die gut ausgehen, ja, die kenne ich auch. Aber kennst du die Dinge, die schlecht ausgehen? Kein Kontakt mehr. Kein Gespräch. Du warst Jahre zusammen, hast dich bemüht, hast dich offenbart, bist emotional geworden und irgendwas passiert. So, jetzt trägst du nicht nur die Last, wo man sagt, boah, so lange investiert und so, boah, und alles irgendwie umsonst. Sondern jetzt kommt's ja noch, am Ende des Tages mache ich mir doch Vorwürfe, dass ich es falsch gemacht habe. Das kriege ich auch noch oben drauf. Versteht ihr mich? Meine Kleingruppe versteht mich. I love you. Ah, das tut so gut, darüber zu reden. Dann hast du die Last auch noch. Die kommt ja noch mal oben drauf, oder? So, jetzt Buch der Taten wird auf. Wollen wir nicht voneinander wissen. Es wird offenbar werden. Und da kann ich euch sagen, das wird in der Bibel, und das kann ich sofort glauben, da geht keiner ohne Schuld raus. Es geht ja nicht um den Maßstab vor Angela Merkel zu bestehen oder Gerd Schröder. Ne? Darum geht's auch nicht. Sondern vor Gott, der uns geschaffen hat. Der auf einmal sich offenbart in der Herrlichkeit. Der in Liebe sein Leben gegeben hat. Der aber auch die Kraft der Auferstehung, des Lebens zur Welt gebracht hat oder so. Vor dem werden wir jetzt alle offenbart. Halleluja, es gibt ein zweites Buch. Das ist so die Stelle, wo ich so langsam wieder normale Atmung kriege. Das ist das Buch des Lebens. Und in dem Buch des Lebens stehen keine Taten drin. Da steht jetzt nicht Buch der Taten, alles Negative. Nein, nein, nein. Da wird das Negative und Positive drin stehen. Aber jetzt im Buch des Lebens, was offenbart wird, da stehen keine Taten drin, sondern nur Namen. Nur nackige Namen. Hammer! Andreas Tötmann. Bang! Taten spielen im Moment keine Rolle. Du stehst drin. Gerettet für Zeit und Ewigkeit. Ja! Wie geil ist das denn? Mann! Nicht mehr aufrechnen, wie viele Leben nach dem Prinzip. Ah, ich weiß, da war ich so ein bisschen Pornografie. Ah, gut, ich bringe meiner Frau wieder einen Blumenstrauß mit. So irgendwie, versteht ihr? Irgendwie die Waage zu halten. Ja, das ist doch schrecklich. Meine Frau einen Blumenstrauß mitbringen ist super, sicherlich. Also, ne, also, aber dieses, wie lange wollen wir denn rechnen? Und man muss doch sagen, unterm Strich vor Gott. Mit all meinen negativen Gedanken und Gefühlen, die ich da habe. So, und jetzt stehen da nur nackige Namen. All diejenigen, die an Jesus Christus geglaubt haben, die in dieser Zeit oder vielleicht auch im Totenreich, keine Ahnung, ob es auch noch eine Gelegenheit gibt, gesagt haben, Jesus, ich weiß nicht, ob es dich wirklich gibt, aber wenn es dich gibt, dann gehört dir heute mein ganzes Leben. Meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. All das, was mich belastet. Aber auch all die Fähigkeiten und Optionen, die das Morgen vielleicht noch bietet. Und dann will ich dabei sein. Und ich will Menschen dienen. Und ich will weitergehen. Und will dich lieben. Okay? Nur solche Namen. Ratter, 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 ratter. Keine Taten an der Stelle. entweder nur dabei. Jetzt, ich mache da noch mal ein bisschen weiter, nur damit man den Horizont öffnet. Interessanterweise gibt es trotzdem einen Lohn, wenn man die Bibel ernst nimmt. Also es ist nicht nur irgendwie gerettet oder verloren. Nee. Bei gerettet wird es jetzt noch mal spannend. Bei gerettet, an Jesus geglaubt, ja, du bist dabei, super, wird anscheinend, so hat man den Eindruck, das Buch der Taten noch mal aufgeschlagen. Andreas Hürtmann, Buch der Taten wird aufgeschlagen. Nur das große Wunder, was jetzt passiert, all das Negative ist weg. Was bleibt da stehen? Wo Andreas der Heike einen Blumenstrauß mit nach Hause gebracht hat. Das steht da. Wo er eine schlechte Nacht hatte und trotzdem zur Arbeit gegangen ist. Wo es ihm nicht gut ging und er seinen Frust nicht rausgelassen hat, sondern dem Nächsten trotzdem noch ein Lächeln geschenkt hat. Hochinteressant. Hier, 1. Korinther Kapitel 3 und so. Ihr müsst das mal lesen. Das ist wirklich spannend. Und da gibt's viele andere Stellen. Es gibt einen Lohn. Deswegen ist man oft so verwirrt, wo man denkt irgendwie, es gibt doch nur gerettet oder nicht gerettet. Und dann gibt's aber diese ganzen Lohnstellen, wo man denkt, was mache ich denn jetzt damit? Das passt doch nicht ins Konzept. Wer im Buch des Lebens drinsteht, der ist gerettet. Und jetzt wird nochmal ins Buch der Taten aufgehört. Und da sind alle negativen Dinge sind vergeben. Hat Jesus für bezahlt. Deswegen diese Geschichte, deswegen das Kreuz. Das ist alles, mein ganzes mein Minus ist zum Plus geworden. Hier Kreuz zum Plus. Das ist weg. Und das Positive, all die Liebe, die wir geübt haben, die wir riskiert haben, all den Glauben, den wir gewagt haben, all dieses Lied, wo ich sage, komm, ich spanne die Flügel, mir geht's gerade schlecht, aber ich spanne im Glauben die Flügel auf und Gott, wenn es dich gibt, dann möchte ich deine Kraft spüren. Ich möchte nicht im Negativen landen, ich möchte nicht das Negative weitergeben. Mir geht's gerade schlecht, aber ich möchte die anderen immer noch segnen. Komm! Heinrich, deine Zeichnung. Ist ja genau das Thema. Ich habe die Last und sage nicht, scheiß drauf. Sondern ich habe gesagt, ich habe die Last, aber Gott, wenn es dich gibt, dann siehst du meine Last und dann bist du gerade für mich da und ich gehe weiter. Und ich gehe weiter. Wann werden die Siege errungen? Doch nicht, wenn ich in den Sack haue. Die Siege werden doch errungen, wenn es spitz auf Knopf steht und dann gehe ich weiter. Dennoch, dann werden die Siege errungen. Dann fühlen sich meine Mitmenschen wirklich geliebt. Dann fließt wirklich die Kraft Gottes. Dann geht's doch los. Hey, Buch der Taten kommt auf einmal wieder hervor. Aber das ganze Negative ist weg. Und anscheinend gibt's jetzt unterschiedlichen Lohn. Das ist hochinteressant. Wir werden alle glücklich sein. Aber anscheinend gibt's dort eine Ordnung. Und es gibt Menschen, die mehr führen und leiten als andere. Da wird es vielleicht Lobpreisleiter sein, geben. Ne? Hey, da werden wir nicht nur Halleluja singen. Wir werden Schafe züchten, bin ich felsenfest von überzeugt. Du vielleicht nicht, aber ich. Weil ich, Sven wird Fußball spielen. Ha. Und die Knochen werden mitmachen. Nicht nur 7-mal im Jahr. Sven, ja! Ja! Ne? Und wenn du keinen Bock drauf hast, dann gehst du wieder ein bisschen essen. Und vielleicht fangen wir mal das Malen an. Noch nie gemacht. Und sagen, jetzt haben wir ja die Zeit dazu. Dann malen wir und sagen, guck mal, was ich gemalt habe. Und er sagt, was für tolle Farben. Wie bist du denn darauf gekommen? Ist er abgefahren? Ja, guck mal hier. Und es wird Leute geben, die werden Lieder dichten. Das haben die, werden mit einer neuen Kreativität. Und jetzt hier, auch Matthäus. Und wir werden nicht mehr heiraten und nicht mehr verheiratet sein. Sexualität ist nicht nur ein schönes Thema. Gott sei Dank, ne? Oder was? Ja. Sexualität ist ja nicht nur ein schönes Thema. Sexualität kann ein wunderschönes Thema sein. Aber Sexualität ist ja nun auch wirklich ein Thema, woran wir zerbrechen können. Was so viel Leid uns zufügen kann. Kinder, die missbraucht werden, dann geht das so weiter und, ne. Ach, ihr wisst das alles. Und dann heißt es, wir werden sein wie die Engel, körperlich. Wir werden nicht mehr heiraten, noch mehr verheiraten. Woher weiß ich das? Weil es hat Jesus selber gesagt, ich glaube Matthäus Kapitel 22, also dass Jesus so auf das Wie eingeht, sondern über solche Geschlechtlichkeiten redet. Wir werden immer noch Mann und Frau sein, aber wir werden irgendwie alle glücklich sein. Auch so. Wow, wie viele unglückliche Ehen gibt es? Wie viele glückliche? Ja, aber und wir werden davon alle erlöst sein. Vielleicht bist du da total verletzt worden, ne? weil dein Ehepaar die Biege gemacht hat und du hättest gerne weitermachen wollen. Das wird alles, du wirst genauso wertvoll und genauso glücklich sein, wie jemand, der 60 Jahre glücklich verheiratet gewesen ist. Genauso, da wird es keinen Unterschied geben. Was für eine Botschaft. Ob wir homosexuell veranlagt sind oder heterosexuell oder was weiß ich auch immer. Davon werden wir erlöst sein. Auch. Hey. Jetzt sagen wir natürlich alle, die glücklich verheiratet sind, ne, und jeden Tag tollen Sex haben. Oh, schade. Okay. Das musst du Jesus fragen. Ja, wie das ist. Keine Ahnung. Werden aber die wenigsten sein. So, ne, also. Jeden Tag, habe ich gesagt. Jeden Tag. Okay. Also. Danach geht es weiter. Theologisch redet man von dem doppelten Ausgang der Geschichte. Das hört sich so technisch an und ich sag das auch einfach mal so. Ja. Himmel und Hölle. Der Unterschied ist, hier sind wir bei Gott. Und Gott wird mitten unter ihnen wohnen. Und es wird deshalb wird kein Leid mehr sein. Kein Schmerz, keine Tränen, kein Geschrei. Kein Tod. Offenbarung Kapitel 21, 22. Wird nicht mehr sein, wird alles abgewischt sein. Und dann wird so ein goldenes Jerusalem beschrieben. Das muss man natürlich erklären, ne? Also so eine, das ist so ein Goldkubus, riesig groß. Das werden so Maße, das Länge mal Breite mal Höhe genau gleich, ist alles aus Gold, das goldene Jerusalem. Da denkt man, wer will in so einem Goldding wohnen? Ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Wiese und Bach, ja. So. Aber das ist bildlich jetzt beschrieben. Es wird deswegen eine Stadt genannt, weil Stadt steht für Community, für Gemeinschaft, für Feiern, für Kreativität. Das haben wir auf dem Land auch. Ne? Vielleicht sogar noch viel mehr. Finde ich auf jeden Fall. Naja, ist ja egal, anderes Thema. Aber es steht für Gemeinschaft, das ist es. Und das Golden heißt, es wird eine perfekte Gemeinschaft sein. Wir werden das Leben miteinander, wird kein Streit sein. Wir werden einander ermutigen. Stell dir mal vor, du gehst raus, der Erste, der gesagt hat, Mensch, was siehst du heute wieder gut aus? Das ist ja unglaublich. Wo sind die Klamotten her? Ja, habe ich geschenkt bekommen. Was? Nichts für bezahlt? Nee. So, und so geht das dann weiter. Also, wir werden einander ermutigen, wir werden das Leben feiern. So, ne? Aber das zentrale Ding ist, Gott wird mitten unter ihnen sein. Hier genau andersrum. Das ist dieser Feuersee, der beschrieben wird. Da geht es auch nicht um Feuersee, genau wie es so wenig um goldene Stadt geht. Das steht für etwas. In dem Feuersee, das Erste, der da sein wird, ist der Teufel, der Satan. Der Mr. Böse, da haben wir drüber geredet, Mr. Dunkel. Mit all seinen Helfershelfern. Und Menschen. Boah. Dieser Begriff, der da auftaucht, auch Hölle und so, die wir kennen, kommt aus dem Hebräischen Gehenna. Gehenna beschrieb einen Ort, einen physischen, realen Ort in der Nähe von Jerusalem. In Jerusalem, der Hauptstadt der damaligen Juden, da gab es ja den Tempel und dort wurden ganz viele Tiere geschlachtet. Immer so auch als Schuld, um das wieder zu versöhnen, wieder gut zu machen und so, wurden Tiere geschlachtet. Da gab es Feste wie Passamal, da wurden innerhalb von 2-3 Tagen, Hunderttausende von Schafen, Ziegen und Ochsen geschlachtet. Hunderttausende. Dass wir Fragen auf. Wenn man Hunderttausende, geht man hier nach Westfleisch oder Tönnies und so, ne? Wenn da Zehntausende von 4 am Tag geschlachtet wird, was passiert da mit den Resten? So, das heißt, man hat ein Tal gehabt, direkt in der Nähe von Jerusalem, das Hinnom-Tal. Und da wurden all die Abfälle hineingebracht, die Gedärme, das Blut, die restlichen Felle, 100.000-fach. Was passierte jetzt in dem Tal? Deswegen wird die Hölle so beschrieben, ein Ort, an dem der Wurm nicht stirbt, voller Maden. Da brannte immer ein Feuer, um dem überhaupt Herr zu werden. Ne? Um das zu verbrennen, um da wieder die Maden wegzukriegen, die Fliegen wegzukriegen. Hat man also ständig Feuer brennen lassen. Der jetzt wegen Feuersee. Also da geht es erst natürlich um bildlichen Eindruck, der damals lokalisiert wird. Wenn die von Gehenna sprachen, dann wussten die sofort, wie das riecht. So. Okay. Was ich euch mitgeben möchte, das ist ein Vers, den lese ich jetzt wirklich vor, aus Johannes Kapitel 5. Nochmal so ein bisschen Originalton, auch Jesus. Warte mal, ich muss ihn gerade finden. Johannes Kapitel 5, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Kapitel 5, da redet Jesus genau über dieses Thema. Amen, sagt er, ich versichere euch. Jetzt wird Jesus richtig ernst. Ne? Deswegen sagt Jesus das. Amen, ich versichere euch. Alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, nämlich Gott, und dass er von Gott gesandt wurde, das ist ja damit inklusive, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Die Sache ist, was weiß ich davon, ob das wahr ist? Keine Ahnung. Liegt außerhalb meines Erfahrungshorizontes. Aber jetzt macht Jesus das Angebot. Er sagt, wer an mich glaubt, der kann heute erfahren, ob ich ihm das göttliche Leben gebe, was oben im Regal liegt. Der kann heute dahin langen. Der kann es heute für sich nehmen, dieses Übernatürliche. Es ist übernatürlich. Und kann es erleben, dass ich und der Vater in sein Leben eintreten. In Gedanken, in Gefühlen, körperlich, irgendwie. Der kann es erleben. Ich werde ihm dann den Heiligen Geist schenken und ich werde bei ihm ankommen. Ich werde bei ihm ankommen. Heute schon. Das ist die Möglichkeit, die wir haben, das auszutarieren. Wir haben die einzige Möglichkeit, wenn Jesus da wirklich jetzt Wort hält, ich fange an zu glauben und sage, okay, Jesus, wenn es dich gibt, gebe ich dir mein Leben. Mein Geld, meine Ehe, alles. Und jetzt erfahrungsmäßig checken, passiert es oder passiert es nicht? Wie passiert es? Wenn ich das erleben würde, das Übernatürliche jetzt schon, das gibt mir das Angeld, wo ich sage, okay, ich erlebe den Auferstandenen, ja jetzt schon, der ist ja vor 2000 Jahren eigentlich schon tot. Ich erlebe ihn aber jetzt. Dann sage ich, wow, na dann geht die Reise wahrscheinlich weiter, wenn ich ihn jetzt schon erlebe. Ich möchte dir noch eine Frage stellen, was werden die Alternative hierzu? Lass uns mal die Frage stellen. Mit dem Tod alles aus? Herzlichen Glückwunsch, super Idee. Lebt da mal mit. Ne, die Bibel sagt, wer sowas, ne, der sollte eigentlich so leben, dann lasst uns fressen und saufen und morgen sind wir tot. Weshalb dann noch Moral und Anstand? Nur mein Gesicht nicht in alten Hüften zu verlieren? Wie lachhaft ist das denn? Und mich deswegen 50 Jahre quälen, hier den anständigen Jungen zu machen? Was ist das denn? Und hinterher einfach tot? Na, komm, dann lass uns die Sau rauslassen. Warum haben wir noch alle keine Bank ausgeraubt dann? Ist doch nachher so, dann lieber richtig Gas geben, oder? Doch nicht langweilig, dann hier mit 220 durch die Kurve und, oder nur weil wir Angst haben, ne? Das kleine bürgerliche Leben, immer schön lieb sein. Ist das die Motivation? Auch eine super Motivation, ne? Und dann hinterher irgendwie tot. Oder was wäre die Alternative? Wir kommen wieder auf diese Erde. Toll, ne? Das, was ich an einem Tag so durchdenke, darf ich dann nochmal ein ganzes Leben lang durchdenken. Ganz super. Freue ich mich jetzt schon drauf. Was meint ihr, wie viel Krise ich schon hatte in meinem Leben? Davon möchte ich nicht mehr eine durchleben. Ich möchte nicht nochmal in die Pubertät. Möchte ich nicht. Gar nicht. Gar nicht. Ich habe so viel Mitleid mit all denen, die sich da quälen. Ich weiß, dass es unterschiedlich ist. Das fühlt sich wirklich bescheiden an und es ist auch bescheiden. Übrigens, eine Midlife-Krise kann noch schlimmer sein. Da schreit auch keiner her damit. Weil die bringt uns Fragen, die wir alle nicht haben wollen. Und ehe wir die erste Frage noch nicht beantwortet haben, kommt schon die zweite existenzielle Frage. Die erste Frage ist, irgendwie habe ich den richtigen Beruf. Und der zweite ist, habe ich den richtigen Ehepartner? Da toll. Und so, mach mal weiter. Ne? Hätte ich weniger Kinder haben sollen, wäre es doch besser gewesen. So, mach mal weiter. Und du hast noch nicht mal die ersten beiden Fragen beantwortet. Das sind richtig tolle Jahre. Möchte ich nicht nochmal haben. Gott hat sie mir verordnet und es war auch gut und ich konnte da durchgehen. Halleluja, bin da heil irgendwie rausgekommen, besser rausgekommen. Ja, aber ich möchte es nicht nochmal machen. Von daher diese ganzen, naja, vielleicht kommen wir nochmal auf die Erde. Tolle Alternative dazu. Super. Also ich finde, es ist nochmal wert, ehe ich das hier mal alles so gerade ablehne und sage, keine Ahnung, was da kommt, weiß ich auch nicht. Dann such dir die Alternative aus. Und dann leb auch dementsprechend. Versteht ihr? Für mich war das nochmal so ein Stupser, wo ich sagte, das ist aber mal, das hat nochmal wesentlich mehr Qualität, die ganze Nummer. Das sprengt nochmal meinen Horizont. Das ist nochmal wow. Richtig gut. Amen, ich versichere euch, sagt Jesus, alle, die auf mein Wort hören, und das ist auch sein Wort, und dem glauben, der mich gesandt hat, und glauben, dass er mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Was für ein Leben. Wenn ich mir jedes Mal dafür rechne, immer mir sage, so, und das hast du jetzt schon wieder falsch gemacht, oder so, und dafür hast du jetzt die Konsequenzen. Du wirst doch wahnsinnig. Da kannst du nur Alkoholiker werden oder was. Also das ist doch Wahnsinn. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben jetzt schon erreicht, was sie jetzt schon erleben können und dann weitergeben wird. Jetzt sagt mal, ist das eine Botschaft? Ist das ein Hammer? Wir sind am Ende des Gottesdienstes. Lieber Vater, das ist ein wichtiger Moment, weil wir gehen wieder ins Leben rein. Und du hast uns hier so hergebracht, so, vielleicht so hergespült. Jetzt haben wir das irgendwie, diese. Und ich bitte dich, wenn jetzt jemand hier ist, der auf einmal einen Gedanken bekommen hat oder ein Gefühl, das er noch nie vorher hatte, was exklusiv auf einmal jetzt da ist, dass es für ihn zu einem, ja, so einen liebevollen Handauflegen von dir auf seine Schulter und auf seinen Kopf und auf sein Herz ist, wo du ihm sagst, es gibt noch mehr davon. Das ist nur der Anfang. Guck hoch ins Regal. Hör diese Worte. Glaub dem, der das damals gesagt hat, Christus, der dafür eingestanden ist. Und das Leben, das ewige Leben fängt heute an. Bleibt mal beim Beten. Ihr bleibt beim Beten, haltet mal die Augen geschlossen. Ist jemand hier, der heute Morgen sagt, ich kann es noch nicht wirklich glauben, aber wenn dem so ist, dann möchte ich jetzt das Risiko eingehen und sagen, ich will es ausprobieren. Dann heb einfach mal die Hand. Ich behalte die Augen auf, dass wir hinterher nochmal gerade reden können. Ist jemand da, der jetzt sagt, danke. Ist noch jemand da? Okay. Lieber Vater im Himmel, das ist unglaublich, wie du entgegen den Stimmen unserer Gesellschaft dir einen Weg bahnen kannst zum Herzen. Und dass wir das Übernatürliche, was oben im Regal liegt, dass wir es erkennen können. Danke, dass du diesen Weg bereitest. Und dass wir ihn gehen können, indem wir einfach sagen, ja, wir reden mit dir und wir tun das, was du uns in den Sinn gibst. Wir machen es einfach. Wir breiten die Flügel aus und sagen, los geht's. Wir sehen die Last auf dem Rücken und den Berg und wir sagen, und wir gehen weiter. Danke für diese Gnade von Karfreitag und Ostern und die Gnade deiner Wiederkunft und die Gnade deines ewigen Lebens. Amen. Amen.